Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht mit
Tisa Trautmann
und Katinka Magnussen. Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben. Wir laden euch in der nächsten Stunde an unseren Küchentisch ein und eröffnen mit unserem Gast einen besonderen Safe Space, um das zu erleben, was gefühlt werden will.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Wir wollen mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Unsere Themen sind dabei so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit knapp 3 Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, die Leidenschaft, als auch den Schmerz, die Trauer, die Wut und die Angst mit einer Mischung aus Tiefgang und Leichtigkeit zu uns an den Tisch einzuladen.
Unsere Zeit ist schnell geworden. Die Emanzipation noch vergleichsweise jung. Unsere Eltern haben uns Dinge vorgelegt und mitgegeben, die in ihrer Zeit von Bedeutung waren. Heute fragen wir uns, was und wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Daraus ergibt sich zwangsläufig die Frage, was wir unseren Kindern vom Alten und vom Neuen mitgeben und was wir loslassen, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Wo stoßen wir an Grenzen? Wie können wir die gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Wir, Kat und Caesar, sind 2 Frauen aus fast 2 Generationen. Caesar ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit 30 Jahren verheiratet.
Katinka ist Fischefrau, Mutter von 2 Kindern, geschieden und neu liiert. Ursprünglich hast du Modedesign studiert und bist heute im Branding zu Hause.
Für alle, die Lust haben, sich außerhalb der nächsten Stunde zu verbinden, tauschen wir uns natürlich auf Instagram aus. Unser Account heißt gefühlsecht-podcast. Und wer das reale Leben bevorzugt, für den machen wir alle ein paar Wochen ein gefühlsecht Get-Together bei uns zu Hause. Und da entwickelt sich aus Erfahrung auch eine ganz besondere Magie. Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Dann sagt ein Mindfuck in mir, sagt immer gleich, ach Quatsch, das sagen die bestimmt jeder, die sie und so. Ach. Also so. Mhm. Und inzwischen denke ich aber, vielleicht haben sie recht. Vielleicht fragst du wirklich tiefer oder anders als viele andere Kolleginnen. Ja, vielleicht, weil du so viel auch davon fühlen kannst und fühlen, ich muss Dinge wirklich, wirklich verstehen, damit ich sie aufschreiben kann.
Ja, musst du sie nicht vielleicht fühlen?
Ja, vielleicht, also so, ja.
Fühl mal kurz deinem Hirn ein bisschen Pause gönnen.
Ja, also es muss sich zumindest, ja, vielleicht ist es viel mehr das Fühlen, du hast recht.
Also, würde ich jetzt mal.
Also ich muss das irgendwie, irgendwas in mir muss sagen, ach so meint sie das. Damit ich das wirklich auch dann so wiedergeben kann, wie es diese Geschichte verdient hat sozusagen.
An unserem Küchentisch sitzt heute Inken Bartels und ich sage jetzt unser Küchentisch. Dabei ist es Katinkas Küchentisch, Katinka ist aber gar nicht da. Und Katinka ist nicht so ein Riesenfan davon, sich zuzuschalten. Deswegen ist es eben ab und zu so, liebe Inken, dass dann ich das Ganze mache. Gefühlt ist Katinka sowieso dabei, weil wir bei ihr sitzen und alles ist so, als hätte sie es gerade eben dekoriert und nur gesagt, ich gehe mal ganz kurz Kaffee holen. Also, und du warst auch schon auf unserem Gefühlsecht.
Auf eurem, ja.
Get together, deswegen für dich, du wusstest auch, wo es hingeht.
Genau, ich kenne die Wohnung, die sehr, sehr schöne Wohnung schon, den schönen Tisch, die schöne Küche.
Herrlich, also herzlich willkommen. Inken Bartels ist bei uns und Inken, du bist auch eine Empfehlung von Adrienne. Also Adrienne wünscht sich ja bereits das energetische Kochtopf-Set von uns, weil sie uns so viele inspirierende, wundervolle Frauen schickt. Du bist eine davon und wir haben neulich schon telefoniert und das fand ich schon super schön, weil ich dachte, oh herrlich, freue mich total darauf, dass du zu uns kommst und ein bisschen was erzählst von dem, was du machst, wie du da hingekommen bist und bist, glaube ich, eine große Inspirationsquelle.
Oh Gott, ja, damit kann ich kaum umgehen, wenn ich das so höre. Als Adrienne mir gesagt hat, ja, dich habe ich da auch empfohlen, war ehrlicherweise mein erster Gedanke, hä, wieso das denn?
Scheiße, sind die doof.
Aber es ist ja, ich schau mal, ich freue mich total und im Grunde sehe ich mich auch immer total gerne als Mutmacherin, weil ich das total wichtig finde, dass wir uns inspirieren und dass wir uns ja eben ermutigen, möglicherweise über Schatten zu springen und uns trauen, Dinge auszuprobieren.
Oh, sehr gut. Du hast in unserem Gespräch gesagt, ich spüre mich im Machen. Das fand ich ganz, ganz tollen Satz, weil der klingt so, als springst du morgens fröhlich aus dem Bett. Muss nicht sein, aber...
Unterschiedlich. Also durchaus auch. Und eigentlich auch, je älter ich werde, immer öfter, springe ich immer öfter fröhlich oder zumindest zufrieden aus dem Bett. Aber es stimmt, also ich habe das sehr genau überprüft, ob dieses Machen, dieses viele unterschiedliche Dinge machen, immer mal wieder was auszuprobieren, ob das möglicherweise auch eine Flucht von mir selber ist oder so ein Hauptsache in Bewegung sein, um nicht ins Fühlen oder ins Denken zu kommen, ins Nachdenken. Aber das ist nicht der Fall. Und inzwischen traue ich mich das auch so zu sagen und so auszusprechen. Ich fühle mich durchs Machen. Und lustigerweise hat heute Morgen mein 10-jähriger Sohn zu mir gesagt, Mama, jetzt weiß ich, was der Sinn des Lebens ist.
So.
Und ich gesagt, das ist ja super, hau raus. Und dann hat er gesagt, Erinnerung schaffen.
Ach.
Und ich, das ist ein schöner Satz, den ich auch sehr wahr finde. Und ich glaube eben, dass vor diesem Erinnerungsschaffen steht eben immer das Machen, dieses, das Leben mit Leben füllen im Grunde. Also, ja, und deshalb mache ich sehr gerne.
Total schön. Und das hat er offensichtlich bei dir gelernt oder in deiner und eurer Familie, weil andere Erwachsene lesen dafür dann wirklich sehr viele Bücher von allen möglichen spirituellen Lehrern und Philosophen.
Ich schon unsere Kinder nicht. Ich hau die auch zu mit so, also ich erzähle denen, worüber ich nachdenke oder was ich finde, oder erzähle denen, was ich finde, worum es im Leben geht. Manchmal gucken sie mich mehr oder weniger sparsam an, manchmal aber auch nicht. Und ein bisschen interessiere ich mich auch für Astrologie, deshalb war auch euer letzter Abend besonders schön, obwohl ich musste dann ein bisschen früher gehen, aber ich habe das im Podcast inzwischen nachgehört. Ich bin Fische, mein kleiner Sohn, der heute die Lebensweisheit raushaute, ist Fische. Mein großer Sohn ist Skorpion. Also wir sind alle mal tieferen, mal flacheren Gewässern unterwegs, aber wir sind irgendwie alle gerne unterwegs. Ja.
Aber alle sehr feinfühlig.
Ja, genau.
Ne? Also dafür bin ich auch dankbar. Der Skorpion, der ist ja auch super feinfühlig, will aber da nicht hin.
Genau. Also ist das so, der wird jetzt 15, mit dem hatte ich früher, als der noch viel, viel kleiner war, so ein Grundschulkind, konnte der wahnsinnig mit seiner Wut, also der konnte mit seiner Wut eigentlich gar nicht umgehen, die musste immer raus. Mhm. Also Gott, ja, so sind Kinder ja irgendwie auch. Aber bei ihm fand ich das besonders und das war auch nicht immer leicht. Da habe ich auch an meinen Qualitäten als Mutter gezweifelt. Aber das tut man ja immer nur, wenn man sich mit anderen vergleicht. Also und jetzt ist seine Wut hat sich auch gelegt und jetzt ist er ganz, im Moment ist er ganz voller Lebensfreude, war jetzt in der Pubertät.
Und verliebt?
War er gerade. Das ist jetzt ein schwieriges Thema.
Ja, okay, gut. Können wir auch nur streifen. Aber du bist auch, glaube ich, eine gesegnete Jungsmutter, richtig?
Ja, genau. Zwei Jungs habe ich, genau.
Wundervoll. Ja, und einen zauberhaften Ehemann dazu.
Ja, also wir sind jetzt echt schon lange, lange zusammen und sind auch mal mehr, mal weniger zauberhaft miteinander, kennen auch alle Höhen und Tiefen. Aber ich habe gerade neulich, wir hatten gerade Urlaub, darüber nachgedacht, dass immer noch schön ist, dass wir Lust haben, miteinander zu wachsen. Also, dass wir immer noch Lust haben, uns zuzuhören und uns für den anderen interessieren, weil das...
Auch zuzumuten?
Ja, auch zuzumuten.
Weil das, finde ich, gehört auch zu einer langen Beziehung. Man muss sich einfach zumuten können.
Ja.
Ist zwar scheiße, aber...
Wie erlebst du das? Also zumuten, wie verstehst du das?
Ja, dieses... mich mit allem zu zeigen, mich verletzlich zu zeigen und in so einer jungen Beziehung, da bist du erstmal überall on top. Also ich finde es alles super und sparst dir ein paar Sachen aus. So. Und eine lange Beziehung braucht irgendwie auch dieses, ich kann mich erstmal mir selbst zumuten, das ist ja Schritt eins. Und dann kann ich mich auch noch dem anderen oder der anderen zumuten, mit dem, dass ich irgendwie doch nicht ganz dem Bild entspreche, was ich selber von mir habe oder was vielleicht der andere von mir hat. Und das erfordert schon ziemlich viel Mut, finde ich.
Finde ich auch. Also das war aber bei uns auch tatsächlich immer ein Thema, dieses ich zeig mich eben, wie ich bin. Und ich zeig mich jetzt auch schlecht gelaunt oder total ambivalent irgendwie. Das war und ist bei uns immer Thema, ja.
Auch. Also, richtig.
Es ist wichtig, ja.
Wir kommen vielleicht mal zu dem, was du beruflich machst, weil da kam auch diese Connection, glaube ich, über Adrienne. Du bist Journalistin, Autorin. Du bist, also wenn ich das jetzt richtig nachvollzogen habe oder gelesen habe, bist du Ressortleiterin bei der Freundin, bei der Petra. Fängt auch mit F an. Ups. Genau. Und wie lange machst du das jetzt schon?
Also für Frauenmagazine schreibe ich jetzt schon ganz, ganz lange. Und ich habe bei der Für Sie ganz lange freigearbeitet. Im Ressort Report. Das heißt, ich habe mich immer mit psychologischen Themen, mit Beziehungsthemen befasst. Und dass ich dann da fest anfing, war so ein bisschen Zufall. Und das mache ich jetzt ungefähr so seit 4 Jahren.
Okay. Und Vollzeit?
Jetzt Vollzeit, also ungefähr seit 3 Jahren Vollzeit. Weil das war einfach anders. Es waren dann immer genug Überstunden. Dann habe ich irgendwann gedacht, gut, dann kann ich sie mir auch bezahlen lassen. Und jetzt so dank Homeoffice ist es ja auch mit Kindern viel leichter und viel angenehmer. Hauptsache, der Text ist rechtzeitig fertig, wann ich ihn schreibe oder wann ich Interviews führe oder so. Das ist dann immer relativ egal. Und dann habe ich trotzdem noch genug Zeit für Familie.
Sehr schön. Ja. Und bist du schon in der Schule schon in die Richtung marschiert? Nein, also in deiner eigenen Schulzeit oder gen Ende der Schulzeit, wenn wir anfangen, irgendwas finden zu wollen oder uns orientieren müssen. Wo geht's jetzt hin? Wohin reite ich jetzt?
Also irgendwie wusste ich nach dem Abi überhaupt nicht, was ich wollte. Ich war da wirklich völlig lost, wie man heute sagt. Und ich wusste aber irgendwie, Schreiben ist schon was. So, das hat mich schon immer begleitet.
Bist du da drin auch bestätigt worden in der Schule?
Gar nicht.
Wie zaubert.
Ich war auch in Deutsch gar nicht so gut. Und das hat mich zwar auch gerade in der Oberstufe, ich hatte es auch als Leistungskurs, sehr interessiert. Texte auch auseinanderpflücken und so, es hat mich immer interessiert. Aber dass dann noch jemand kam, so, boah, die hat aber Talent oder jetzt meine Eltern da irgendwas gesehen haben. Die haben sich immer nur gefreut, wenn ich zu Weihnachten Geschichten, selbstgeschriebene Geschichten verschenkt habe. Das war jetzt irgendwie nicht so, dass ich da jetzt so mega gepusht wurde. Ich habe dann immer nur gemerkt, wieder ein Gefühl, da ist was. Nun wusste aber weder ich noch meine Familie, wie man Schriftstellerin wird. Also habe ich erstmal irgendwas Geisteswissenschaftliches studiert, unter anderem Literaturwissenschaften.
Na gut, das und macht einen da ja nicht blöder.
Genau, macht einen nicht blöder, habe ich auch gedacht. Und das hat mir dann auch mal ein alter Journalist hat mal gesagt, Journalismus ist ja auch irgendwie ganz nützlich, wenn du schreiben willst und so. Und da musst du was oder solltest du was Geisteswissenschaftliches haben. Obwohl eigentlich auch egal, Hauptsache ein abgeschlossenes Studium, so war das. Und da wusste ich aber gut, Juristerei, also Jura oder Wirtschaft oder diese ganzen Zweige, die sind's nicht. Also habe ich mich dann auf die Geisteswissenschaft gestürzt und das war auch toll. Aber danach wusste ich immer noch nicht so genau und habe dann Praktika gemacht. Beim Fernsehen, beim Film und dann eben auch beim Print. Und dann wurde beim Print zufällig was frei und so bin ich da gelandet. Okay. Ja, hier in Hamburg dann erst beim Bauer Verlag, dann beim Jahreszeiten Verlag, dann freiberuflich. Und habe ich gemerkt, was mich beim Schreiben interessiert, sind einfach die Geschichten von anderen Menschen. Damit meine ich jetzt nicht Klatsch und Tratsch, das habe ich auch mal gemacht, so ein bisschen Promi-Gedöns. Aber das ist es nicht, sondern ich möchte mir von Menschen erzählen lassen, warum sie sind, wie sie sind, was sie antreibt, was sie so zu denen gemacht hat, die sie momentan zumindest sind. Das hat mich immer total interessiert. Also so dieses Psychologische. Und dann war dann Frauenmagazine so das Naheliegendste, womit ich da mit meinem Interesse irgendwie weiterkam.
Und was heißt jetzt für dich das Psychologische? Also den ersten Teil, den du beschrieben hast, dass dich eben Menschen schon immer interessiert haben, war jetzt auch spürbar, weil, glaube ich, in den ersten 10 Minuten hast du mir schon die Gegenfrage gestellt. Fand ich jetzt irgendwie ganz schön. Also weil das tun die allerwenigsten. Also wir haben ja schon immer ein Gespräch und es ist kein plattes Fragen und Antworten. Aber das fand ich jetzt schön. Das hat schon mal Spaß gemacht. Mal gucken, wo das noch so hinläuft.
Ja, genau.
Und was heißt für dich was hat dich an der Psychologie interessiert? Weil da kann man ja dann weitergehen oder hast du dich da speziell für irgendwas Besonderes interessiert? Also sprich, warum ist die Geschichte von XY jetzt die und warum ist die von der nächsten oder dem nächsten, den du interviewst, ganz anders? Was ist dabei?
Ja, also es ist eben immer so dieses warum machen Menschen, was sie machen, mhm. oder diese Entwicklung von Menschen interessiert mich so wahnsinnig. Und also die für sie hat jetzt so Zielgruppe 50 plus. Und da merke ich eben auch, dass die Frauen, die ich mir dann so für meine Gespräche, für meine Themen suche, also Frauen in dem Alter haben einfach wahnsinnig viel zu erzählen und sie haben, weil sie eben auch ganz oft schon ja, was erlebt und gelebt haben und auch Krisen erlebt haben. Mhm. Und das finde ich so spannend. Wie gehen Frauen mit Krisen um? Was machen sie daraus? Also ich hatte jetzt gerade so eine Einladung von einer Unternehmerin, die schult Freiberufler und auch so kleinere Unternehmen darin, wie sie PR machen. Also wie sie es mit ihrer Expertise schaffen, in Medien sozusagen vorzukommen.
Ja. Also Social Media etc. Ja, aber genau. Alles wahrscheinlich, ne?
Ja, und ja nicht nur als ich dann da angekündigt wurde, also im Vorfeld uns besucht sozusagen jemand für einen Vortrag von der Für-Sie-Ressort Report und also hat sie so ein bisschen beschrieben, was ich mache, haben sich eben vor allem Frauen angemeldet für diesen Vortrag, die Coachinnen sind, die Therapeutinnen sind, also so alles eben Frauen, die ich tatsächlich auch ständig für meine Geschichten brauche und suche. Und dann, nachdem ich dann meinen Vortrag da gehalten habe und über meine Arbeit und was ich so suche erzählt habe, konnten die mir Fragen stellen und einige, das war auch völlig okay, sind dann sehr auch in ihre persönliche Geschichte gegangen. Und dann konnte ich dann eben sofort sagen, ja, dich finde ich für so eine Geschichte gut und dich dafür und so. Mhm. Und bei allen Frauen waren so spannende Brüche drin. Also so zum Beispiel eine erzählte, dass sie mit 49, sie hatte einen Job vorher jahrzehntelang gemacht, ich glaube irgendwie in der Wirtschaft, sie war Beraterin und Redenschreiberin und hat das aber schon lange nur noch so halbherzig gemacht und ist dann so mit 49 eben voll ins Burnout gerauscht und hat dann eben gesagt so, okay, hat sich dann eben ihre Zeit endlich mal genommen und hat dann gesagt, okay, was will ich jetzt eigentlich und was kann ich eigentlich? Und sie hat einfach gemerkt, dass sie sich mit ihrer Arbeit oder bei ihrer Arbeit viel zu wenig ihre eigene Persönlichkeit einbringen kann und hat dann gesagt, so, ich möchte Trauerrednerin werden und macht das jetzt seit ein paar Jahren und ist total erfüllt. Ne? Und davon von solchen Geschichten in ein bisschen verschiedenen Farben, aber alle so in die gleiche Richtung, habe ich einige an diesem Tag gehört. Und das ist das, was ich immer so erlebe und so spannend finde. Frauen wollen selbst ihr Leben selbst gestalten und es soll sich sinnvoll phasenweise anfühlen. Es geht nicht immer, aber es geht bestimmt oft. Und ja, also wie gesagt, sie wollen Gestalterin sein. Sie wollen gerade in so einem Alter, glaube ich, um die 50, wollen sie sich spüren und wollen sie nicht sozusagen so Zuschauerin im Leben sein. Weißt du, was wir ja auch so oft sind, wenn wir immer nur funktionieren, weil die Kinder klein sind, weil dies und das und so.
Und der Job gemacht werden muss.
Genau.
Ja, super, super. Also eins spannender als das andere sozusagen. Ja, ja. Wie hast du denn gelernt, dir Zeit zu nehmen? Also weil du bist, glaube ich, Jahrgang 74.
Ja.
Das heißt,
ich werde nächstes Jahr 50.
So, genau. Und ich jetzt mit 53, demnächst 54, ich habe mühsam gelernt und ich würde sagen, alle anderen auch, also oder die allerwenigsten konnten schon früh das Programm Selbstfürsorge, Selbstführung. Und da ist ja so dieses sich Zeit nehmen für sich selbst und für das, was einen tatsächlich interessiert, was eben abgesehen sein kann von all dem anderen, was du eben so schön mit, wir funktionieren eben in allen Dingen und das können wir halt toll. Ist auch schön, würde ich jetzt auch gar nichts Negatives drüber sagen wollen, sondern okay, geil, können wir nämlich.
Genau. Und spüren, wie viel Kraft in uns steckt. Das ist nämlich auch was Schönes.
Das ist auch total schön. Ja. Und aber wie hast du gelernt oder wann bist du auf dich selbst gekommen, dass du Zeit brauchst und dass für dich auch noch andere Dinge im Leben zählen.
Also ich schätze, dass das geht uns allen so, dass wir da ja immer noch mit zugange sind.
Mhm. Also das hört nie richtig auf.
Genau, so also irgendwas ist ja immer.
Aber die ist wirklich deins.
Ja, also genau, der Punkt ist
deinen eigenen Raum zu füllen, erstmal finden überhaupt. Genau. Ach, ich habe einen eigenen Raum.
Ist ja der Punkt. Und das glaube ich, hat eben auch viel damit zu tun, natürlich mit sich Zeit nehmen, aber dann auch wirklich, also sich und diesen Raum, wie du ihn gerade beschrieben hast, dann auch wirklich als Priorität zu setzen. Und das, muss ich sagen, ist bei mir passiert. Ich habe vor, ich glaube, 4 Jahren ich habe 2 Romane veröffentlicht und der erste ist, glaube ich, vor 4 Jahren erschienen. Und das heißt, ich habe so ungefähr vor, 5, 6 Jahren darauf wirklich hingearbeitet, das jetzt mal zu machen. Weil ich merkte, okay, du wirst ja auch nicht jünger. Du wolltest immer einen Roman schreiben, nun leg mal los. Das war also wieder was, also durchs Machen habe ich dann wieder gespürt, was ich brauche. Also und diese Zeit für mich, also einen Roman zu schreiben, ist wirklich alles andere als ein Spaziergang. Das ist sau anstrengend und erfordert wirklich Disziplin. Aber das war dann mein Raum. Wenn ich am Schreiben bin und das da hast du auch nicht immer, aber hast du gerade einen Flow, dann bringt das so viel in einem oder in mir zum Klingen und macht mich so glücklich und beschenkt mich so. Also das war auf jeden Fall ein Weg, dieses jenseits von meiner Familie, jenseits von meinem Job, mir diesen Raum des Schreibens zu schaffen, ohne zu wissen, ob dabei was rauskommt, ist dann in meinem Fall. Aber Schreiben, finde ich, kann ich immer nur jedem ans Herz legen, klärt so viel und ist sowas super Schönes. Also so fing das bei mir an. Und jetzt.
Das ist ja jetzt erst ein paar Jahre her. Wann ist dein erster Roman erschienen? Hast du gerade gesagt?
Haben wir denn jetzt? 23? Ich glaube, sollte 20 erscheinen, ist dann aber nicht wegen Corona, also 21.
Okay.
Und dann 22.
Okay, genau. Das ist quasi vorgestern.
Ja, quasi. Du, und davor war ich auch gar nicht so gut. Davor war ich gar nicht gut in, was man so Self-Care oder so nennt. Klar. Aber auch da muss ich eben sagen, was du auch gerade sagtest, dieses Funktionieren hat, finde ich, auch seine Berechtigung und darf auch mal seine Zeit haben, weil ich durch Jonglieren und alle möglichen Bälle in der Luft zu halten, habe ich eben gemerkt, wie viel Kraft in mir steckt und habe mir dann so einen Roman on top noch überhaupt zugetraut. Ich will das gar nicht nur verteufeln, dieses.
Das finde ich schön. Also das tut total gut, finde ich, sich darin auch mal zu spüren, in dem, wow, wie viel Kraft haben wir, was können wir alles gleichzeitig neben Kindern, Familie, Job, Eltern, was auch immer alle so für Themen haben. Weil ich finde, dass viele Frauen dazu neigen, sich eben, das haben wir ganz oft eben mit vielen Gästen, weil es irgendwie für alle gilt oder für so viele gilt, dass wir uns immer eher ein bisschen drunter verkaufen und immer denken, wir können so viele Sachen nicht. Und
ja, das ist ja unsere typischen Glaubenssätze. Also damit, aber auch da kann ich nur sagen, Leute, Frauen, geht da rüber. Also das kennen wir doch alle, dass wir uns ständig klein machen. Ich will die nicht mehr hören. Ich höre die bis heute auch wie blöd, natürlich.
Okay, und du sagst, jetzt ist gut, abbiegen.
Ja, und jetzt, also mir hat meine Coachin im Interview gesagt, ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Thema ich die interviewt habe, die hat gesagt, gib also Glaubenssätze oder auch innerer Kritiker oder innerer Kritikerin, gib diesen Viechern Namen irgendwie. Und wenn ich dann zum Beispiel schreibe und denke dann so, oh, das ist so schlecht und das will sowieso keiner lesen, dann sage ich so, Helmut, halt die Klappe, ab in die Küche, du wirst jetzt nicht gebraucht.
Ja, sehr gut. Und gehorcht Helmut?
Es hilft zumindest, Also auch das muss man üben, wie man irgendwie so vieles üben muss. Und das ist, glaube ich, auch das, was so viele von uns abhält. Ich sag mir denn ja, was weiß ich, doch, ich kann das. Und dann wirkt es aber nicht. Aber da muss man dranbleiben und das lohnt sich so sehr.
Das finde ich auch. Und für mich ist das auch wie so ein Muskel.
Genau.
Ne, den ich trainieren muss. Und es gibt ja richtig neuronale Wege im Gehirn. Und die bewirken, logisch gerne unbewusst, dass wir auch immer das Gleiche denken.
Genau.
So.
Weil das leicht ist.
Ja, weil das leicht ist, weil das Sicherheit gibt. Genau. Das ist zwar eine Scheißsicherheit, aber egal.
Genau.
Gibt Sicherheit, funktioniert und so weiter. Und das ist einfach immer wieder echt ein Thrill. Also ich sag mir im Moment irgendwie so irrsinnig laut immer Stopp.
Ja.
So, dass ich so kurz auch stehen bleibe und denke, huch, wer war jetzt hier so laut?
Aber das haben mir auch mal Coachinnen geraten. Das ist super, dieses laute Stopp.
Genau, und dann muss ich echt lachen und denke so, oh geil, ich habe mich irgendwie selbst gebremst. Okay, dann mache ich jetzt übrigens mal anders. So,
also und was, weiß gar nicht, was sind ob das bei dir dann für Punkte, wo du Stopp sagst?
Also ja, wenn ich auch so, wenn ich auch in so negative Gedanken komme oder mir über irgendjemanden Gedanken mache, der mich dann vielleicht anstrengt. Und im Moment merke ich es zum Glück schnell, aber ich kenne das natürlich auch, dass ich da minutenlang in dieser Schleife hänge und mich da reinschraube und denke, Alter, ist das furchtbar, also mein Leben ist ja grauenhaft und so weiter und so weiter. So, aber jetzt so die letzten Tage habe ich richtig Spaß mit mir, weil ich eben so schnell und so laut Stopp sage. Ich bin dann allerdings auch alleine zu Hause.
Aber können die anderen ja auch ruhig hören, die lernen ja was davon.
Genau, also könnte ich auch mal ankündigen und sagen, übrigens, ich bin noch nicht Gaga, sondern ich rede manchmal mit mir selbst und ich muss mich manchmal stoppen. Und jeder sei auch herzlich eingeladen, es genauso zu tun.
Genau, ich
finde das hat ja auch
super.
Damit zu tun.
Ganz, ganz wichtig. Also die relativ bekannte, was ist sie, Life-Coachin und Business-Coachin und was weiß ich was alles noch, Petra Bock, die kann man echt mal googeln, das lohnt sich. Die hat diese Mindfuck-Bücher geschrieben.
Ah ja.
Und da geht's genau um diese Dinger, um Selbstsabotage und diese Glaubenssätze. Und weil ich finde, es hilft auch, sich zu sagen, die Glaubenssätze meinen das gar nicht böse. Die haben wir uns auch gar nicht ja selbst auferlegt. Nee. Die allermeisten kommen ja aus unserer Geschichte, von unseren Eltern und die meinen das auch wiederum nicht böse, die konnten auch nicht aus ihrer Haut und so weiter. Und deshalb würde ich auch sagen, guckt euch die an, seid lieb zu denen, aber sagt denen eben genau, sagt denen Stopp und vielen Dank, ich brauche euch nicht mehr, weil ich weiß, das stimmt gar nicht, was ihr sagt.
Ja, oder ab in die Küche und finde ich auch ganz gut. Also wobei, ich mach auch gern mal das Fenster auf.
Ja.
Weil in der Küche helfen die mir auch nicht.
Schau ich ihn raus.
Ja, genau. Servus übrigens.
Ja.
Also das hilft schon sehr. Und ist gut, uns da regelmäßig dran zu erinnern.
Ja, also ich glaube, es ist ein Trugschluss, wenn man glaubt, alle Frauen, die irgendwas geschafft haben oder so, oder die man toll findet oder so, dass die das nicht haben. Stimmt ja alles nicht. Das ist übrigens auch eine Erkenntnis, die mir wahnsinnig geholfen hat, dass am Ende alle nur mit Wasser kochen.
Na klar.
Also das hat mir wirklich geholfen, mir zu sagen, hey, eine XY, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein, ein Role Model, die hat das auch oder die hatte das mal und wir haben das alle aber wir haben ja auch Werkzeuge oder Möglichkeiten, damit umzugehen.
Ja, das ist ja der Segen, finde ich, unserer Zeit heute, dass wir, egal wo wir jetzt suchen, wir finden überall Hilfe.
Genau, ja. Ne? Im Gegensatz noch zu unseren Müttern oder so.
Genau, also da gab es einfach noch überhaupt kein Angebot oder so wenig. Und die Tatsache oder dieses, dass wir, und da kommen wir noch mal kurz zum Zumuten, dass wir eben auch Freundinnen oder Kolleginnen uns ja auch zumuten und sagen, boah, weißt du was, das läuft gerade so scheiße oder irgendwas nervt mich gerade mega und ich komme da nicht weiter. Das gab's früher ja auch alles nicht.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel mit meiner Mutter, die war, also sie ist 83, hatte irgendwie eine größere Tour mit dem Auto, musste was abgeben und hat sich danach mit ihrer ältesten Freundin getroffen, die ist im Zweifel auch 83 und die kennen sich seit sie, ich glaube, 19 sind. So.
Toll.
Und dann sagte meine Mutter, dann habe ich erst diesen XY-Termin und dann gehe ich da zum Mittagessen hin und in Wirklichkeit bin ich dann aber total müde und eigentlich würde ich mich dann gerne hinlegen. Und dann meinte ich, Mami, wie wär's, wenn du ihr das mal sagst?
Mhm.
Und sie so, nee, das kann ich nicht.
Oh ja.
So. Und das fand ich irgendwie so süß, weißt du, mit 83 zu sagen, nee, das kann ich nicht. So, sie hat das dann alles auch gut gemacht. Sie hat das nicht gefragt und sie hatte dann auch eine nette Zeit. Aber ich dachte, wow, also das ist wirklich nochmal eine ganz andere Generation. Entschuldigung. Und was für ein Segen, dass wir heute lernen dürfen, dass wir was anderes fühlen. Also nicht nur fühlen, sondern auch noch kommunizieren und damit nicht irgendwo im Gully landen, sondern dass jemand oder das Gegenüber dann auch sagt, danke, dass du es sagst, weil dann muss ich das gar nicht sagen. Mir geht es nämlich auch so. Und das finde ich schon jetzt längere Zeit so eine Freude.
Das finde ich auch. Das ist ein wahnsinniges Geschenk. Ich würde deine Mutter trotzdem ermutigen, das mal zu sagen, weil vielleicht kommt von der Freundin, oh, danke, dass du es sagst. Also ich würde mich nämlich auch so gern hinlegen. Lass uns doch eine Stunde später treffen. Wer weiß, manchmal kommen ja die tollsten Sachen.
Egal. Also egal, ich mache das inzwischen eigentlich so, dass ich die Sachen mal sage. Ja. Und wenn sie dann ganz anderer Meinung ist, was ja sehr gut sein kann, dann sage ich eigentlich immer nur, dann machst du es halt so. So, ist ja dann für dich wahrscheinlich gut. Und dann kann es aber sein, dass sie ein paar Wochen später dann nochmal aus einer anderen Ecke wieder da in die Richtung kommt und so. Und das arbeitet schon alles irgendwie in ihr.
Süß.
Ja, ist toll, echt süß. Ne? Ist echt süß, finde ich auch. Ja. Leben deine Eltern noch?
Ja, ich war gerade mit denen eine Woche im Urlaub und mit meinen Söhnen. Hm. Meine Söhne und meine Eltern und mein Bruder und sein Hund. Wir waren so ein Familienurlaub. Mhm. Das ist auch nicht ganz ohne. Ich meine, alternde Eltern kennen wir wahrscheinlich alle in unserem Alter. Mein Vater ist dement und meine Mutter musste unheimlich viel wuppen. Das ist irgendwie auch immer was, wo ich manchmal auch, wo ich ihr so gerne mehr helfen möchte. Da muss ich mir, da bin ich auch noch zugange. Da muss ich mir noch einen Weg suchen, wie ich ihr irgendwie besser unter die Arme greifen kann. Sie hat schon meine, also ihre Mutter, meine Großmutter hat sie schon gepflegt bis zum Tod.
Auch mit Demenz?
Nee, ganz. Also sie sagt auch bis heute, dass das ein Riesengeschenk war, sie bis in den Tod begleiten zu können, weil die ist so ganz schön gestorben. Also so wirklich ist eines Morgens nicht mehr aufgestanden. Und da wussten wir schon so, hä? Na, wenn sie nicht mehr aufstehen will und auch irgendwie nichts mehr essen und trinken will, das war für sie sehr ungewöhnlich. Dann hat meine Mutter uns auch angerufen und meinte, hier ist was im Busch, kommt mal lieber. Und dann waren wir alle da, als sie 3 Tage später einfach ganz, also wirklich eingeschlafen ist so. Mein großer Sohn war damals 3. Den holte ich dann aus der Kita und habe ihn natürlich mitgenommen dann. Und dann, ja, dann liegt da schon eine Sterbende. Weil es war auch meine erste Begegnung zum Thema. Und dann bekommen die ja diese Rasselatmung. Das ist dann, also merkst du diese Stadien des Sterbens. Und so ein 3-Jähriger steht da ohne Berührungsängste. Hatte ihr noch in der Kita irgendwie ein Bild gemalt und mitgebracht. Und fing an, ein Lied zu singen. Und da dachte ich auch so, okay, so ist das Leben. Da geht's weiter, da hört's auf. Und meine Mutter, um da nochmal drauf zurückzukommen, sagte eben, sie hat seitdem keine Angst mehr vom Tod. Weil das für sie so ein ganz schönes Erlebnis war. Und
auch vorbildhaft, ne?
Ja, ja, das klar, das geht alles auch anders, das ist klar. Aber da war das in unserer Familie, haben wir einfach was ganz Schönes erlebt. Ja, und meine Eltern, ja, die sind noch da, betüteln sich trotz allem noch alleine und es wird eben auch ein bisschen abenteuerlich so. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das so, wie das da so weitergeht. Also ja, und Demenz ist eben auch nochmal ein Kaliber, womit wir auch jetzt alle gerade lernen müssen, umzugehen. Also auch dieses, mein Vater wird Gott sei Dank im Moment zumindest, ist er sehr, also immer wieder sehr, sehr weich, was auch schön ist. Das geht auch anders, aber jetzt gerade ist er sehr, sehr weich und ganz so, freut sich immer, wenn er so kleine Kinder sieht und solche Dinge, dass sich früher nie dafür interessiert und jetzt so. Ist auch interessant, ja.
Ja, also vor allen Dingen so wertvoll, sich die Zeit zu nehmen und finde ich die eigenen Eltern im Älterwerden ja auch auf eine ganz andere Art nochmal wahrzunehmen.
Ja.
Also, weil logischerweise sind die anders als unsere Eltern, als wir jung waren und wie sie uns großgezogen haben. Und das, was wir in der Pubertät abgeritten haben, da sind die logisch heute anders.
Da sind die heute anders. Das ist auch ein Prozess, finde ich, das zu verstehen, anzunehmen. Also zu sehen, dass sie weniger werden, weniger können. Nicht mehr diese verlässlichen Partner eben sind, wie du eben auch sagtest. Finde ich, ja, bin ich auch noch mit zugange, so dieses, ich sehe jetzt eben auch in meiner Mutter immer mehr ihre Mutter und in und ich sehe, wenn ich manchmal in den Spiegel gucke, sie, was auch ganz schräg ist, weil wir sind es auch nicht immer nur leicht.
Nö.
Also das ist wirklich ein Abenteuer. Also
Naja, das aber Abenteuer spannend. Heißt Leben.
Ja, richtig.
Ja. Ja, also und damit beschäftigst du dich ja sowieso total viel. Und und du hast einen Bruder?
Ich habe einen Bruder, der ist 2 Jahre älter, genau. Und ja, wir stehen uns eigentlich auch sehr nahe. Wir sind zwar super unterschiedlich, aber können sehr gut miteinander. Das ist eigentlich auch sehr schön.
Das ist auch cool.
Auch im Alter noch, also im Alter, aber jetzt so irgendwie auch wertvoll und schön, finde ich. So.
Klar, ich finde gerade, wenn die Eltern älter werden, ist eine Riesenfrage. Bin ich Einzelkind? Wie viele Geschwister habe ich? Mit wem ist es gut oder angenehm, das tun und die Verantwortung zu übernehmen, immer mehr. Also es ist ein riesen Unterschied.
Hast du Geschwister?
Ich habe 4 Geschwister.
Okay.
Ja, und das...
Da ist ja was los.
Ja, da ist zum Teil was los. Also gewisse Dynamiken. Aber das ist gut. Also mir zumindest macht es totale Freude, da immer wieder reinzuschauen oder überhaupt schon vor, ich habe ja schon vor über 20 Jahren damit angefangen zu gucken, wer hat hier welche Position, vor allen Dingen ich, und was ist daran gut oder wo bin ich irgendwie überhaupt nicht die, die ich eigentlich, als die ich mal gedacht war. Und das finde ich ja wahnsinnig hilfreich zu schauen oder da auch dem Gefühl zu folgen, ich brauche da eine andere Balance, würde ich jetzt mal sagen. Und dafür muss ich aufräumen. Mhm. Dafür muss ich meine einzelnen Schubladen aufmachen, einmal ausschütten und möglichst ja mit Hilfe. Mhm. Und dann wieder so einsortieren, dass ich morgens, wenn ich aufstehe oder abends, wenn ich schlafen gehe, sagen kann, das war heute mein Leben. Mhm. Ich kümmere mich auch gerne um andere, aber und das war mein Leben. Ein Tag in meinem Leben und ich habe das selbst bestimmt und. Also das finde ich schon sehr, sehr lohnenswert. Mhm. Sind dir diese ganzen Themen über deinen Job begegnet oder hast du dann selber auch mal Hilfe angenommen für deinen eigenen Prozess, dass du dachtest, boah, ich muss jetzt hier auch mal aufräumen?
Also ich habe jetzt, also womit ich gerade sehr liebäuge, was ich glaube ich demnächst mal machen möchte, weil ich da auch eine ganz tolle Frau kennengelernt habe, ist eine Hypnosetherapie, weil doch einige Mindfucks so sitzen bei mir und da komme ich irgendwie nicht alleine ran, habe ich das Gefühl, aber da möchte ich jetzt ran. Also auch da glaube ich, dass wir irgendwann an so einem Punkt sind, wo wir dann eben spüren, so, nee, okay, habe ich alles im Griff? Oder nee, dass der Leidensdruck sozusagen ist wirklich so groß, da will ich jetzt ran. Da muss ich jetzt ran, wenn ich da irgendwie in Frieden die nächsten Jahre weitergehen möchte.
Sehr schöne Beschreibung, weil ich glaube, dass wir es nur angehen, wenn der Leidensdruck
Das glaube ich
größer
auch.
Ist, als ich das aushalten will. Das ist irgendwie doof, finde ich.
Ja.
Warum geht das nicht früher?
Ja, das ist eine gute Frage, auf die ich natürlich auch keine Antwort habe. Aber du hast es vorhin auch schon mal gesagt, dieses nur weil sich etwas vermeintlich sicher oder so anfühlt, ist es ja trotzdem nicht gut. Oder muss es nicht gut sein, sagen wir mal so.
Es könnte deutlich besser sein.
Also auch oft so unsere Komfortzone, in der wir uns das dann irgendwie gemütlich gemacht haben. Dieses Gemütliche muss sich ja oft gar nicht so richtig gut eben anfühlen oder eben wirklich gemütlich. Es gibt eben nur eine Sicherheit, es gibt nur einen Rahmen. Und irgendwann, muss natürlich nicht sein, aber irgendwann kann es dann natürlich sein, dass wir merken, jetzt muss ich aus dieser Komfortzone raus, weil wirklich jetzt alles drückt und piekt und was weiß ich. Also das soll überhaupt nicht zynisch klingen, aber wir kommen eben selten ins Tun ohne Krisen und ohne Schmerzen. Das so ist der Mensch, glaube ich einfach.
Das glaube ich auch, warum auch immer. Das können wir wahrscheinlich gar nicht, oder können wir jetzt noch stundenlang sitzen, warum das so ist.
Ja, warum auch immer.
Wir wachsen eben in den Krisen, weil wir ja über unseren Schatten oder über unsere eigentlich gedachte Grenze hinaus müssen.
Und wenn wir dann wieder nochmal, also wieder am Anfang zum Anfang unseres Gesprächs zurückgehen, Erinnerung schaffen, wenn alles nur gleichförmig vor sich hin plätschert, bleiben, würde ich jetzt mal behaupten, wenig Erinnerungen nachher auf dem Sterbebett, die du abrufen kannst. Das, woran wir uns erinnern, sind natürlich ganz oft ganz, ganz schöne Sachen, weil die so unsere Seele berührt haben, aber eben auch oft die Krisen, weil daraus was entstanden ist. Und auch wenn man, also wenn man in einer Krise ist und man sagt dann, oh ja, glaub mir, es ist für was gut, dann klingt das natürlich erstmal blöd und hilflich, wenn du so drin steckst und strampelst. Aber ich schwöre, dass 99% der Fälle oder so es am Ende eben doch wirklich für was gut ist. Ja. Und wenigstens, und das ist ja eigentlich ganz, ganz viel, uns selbst näher zu kommen und selbst auf die Schliche zu kommen und uns einfach mehr bei uns zu erfahren, was wir wollen, was wir nicht wollen und dadurch vielleicht auch wieder den Mut haben, den nächsten Schritt zu gehen. Den nächsten Schritt weil ich habe durch diese Krise gelernt, ich kann mir das zutrauen. Und ich habe die Kraft, Dinge anzupacken. Und was immer da rauskommt, weiß ich nicht, aber ich traue mich das jetzt.
Ich glaube, also eben habe ich jetzt zumindest die ganze Zeit das Bild, dass das eben durch die Geburt ja schon die erste Krise ist, also mal im Neutralen formuliert, weil ohne Geburt geht es eben auch nicht. Aber das ist eben das Natürlichste der Welt. Und gleichermaßen ist es eine Krise, weil du kommst ja im wahrsten Sinne des Wortes an deine Grenzen oder an die Grenze des Uterus und musst da irgendwie raus. So, mit was und welcher Hilfe auch immer oder eben auch aus eigener Kraft, egal wie. Das ist ein
cool. Super Bild, ja.
Finde ich jetzt selber. Ja. Freue ich mich jetzt gerade so. Ja, jetzt habe ich 10 Fragen gleichzeitig. Keine Ahnung, das trinke ich erstmal. Wir trinken mal.
Wir trinken
mal. Auf was trinken wir?
Auf das Leben immer, oder? Also.
Ja. Herrlich. Also ich bin gespannt, was da aus der Hypnose-Therapie rauskommt.
Ich auch. Sie nennt das Seelenarchitektur, glaube ich. Seelenarchitektur ist so ihr, dass sie eben durch die Hypnose ja irgendwie, also ich bin saugespannt und das gönne ich mir. Das habe ich mir fest vorgenommen.
Ja. Sehr schön, okay. Ich habe auch gerade mit Anna telefoniert. Da steht auch.
Also wenn das auch ein Tipp von Adrienne ist, meine vielleicht. Genau, weil ich habe.
Siehst du, lustig.
Lustig ist, ich habe die, die kennengelernt und hatte dann Adrienne davon erzählt. Weil Adrienne, also wir wollen jetzt hier nicht über Adrienne reden. Nee, erzähle ich dir dann später nach dem, das ist jetzt ja blöd.
Nee, aber weißt du, das ist so schön. Ich liebe ja diesen Satz von einer Freundin von uns, dass die Welt ist eine Erbse.
Richtig.
Und das wird immer mehr, also oder dieses Gefühl wird immer präsenter. Es wird dann wirklich ein ganz kleines Feld.
Ist das nicht
aber
schön?
Aber es ist so lustig, weil auf ihrer Seite sind ja 1000 Begriffe und Instagram und was da nicht alles steht. Aber das Wort habe ich mir natürlich gemerkt. Ich hätte dir aber nicht sagen können, dass sie Hypnose macht. Weißt
doch,
du, jeder merkt sich ja, also wir haben ja alle eine selektive Wahrnehmung und deswegen finde ich aber sehr lustig, dass wir beide am Tisch die Seelenarchitektin uns da rausgefischt haben und du gehst da zur Hypnose und um es abzukürzen, sie kommt auch zu uns im Podcast.
Das freut mich sehr. Ich höre euch ja sowieso, aber den werde ich mir anhören. Ja, und ja, ich glaube, da freue ich mich jetzt schon. Das wird bestimmt mega.
Ja, ich bin ganz gespannt. Ja. Also das ist
kommt
ja wirklich,
sie alleine oder mit ihrer?
Das haben wir auch besprochen. Wir versuchen das eigentlich immer nur einen Gast zu haben, weil wenn wir sind schon 2 plus 1 sind 3, sind schon 3 Stimmen und 3 unterschiedliche Stimmen. Wenn da noch eine vierte dazukommt, kann gut gehen, aber also ich habe dann eben mit ihr telefoniert und dann erzählte sie mir auch von ihrer Partnerin, über die hatte ich natürlich auch schon gelesen.
Ja, natürlich.
Und dann fragte sie auch, ist es dann besser, wenn wir zu zweit kommen? Und dann sagte ich, nee, ich glaube gar nicht, weil so wie du dich beschreibst und so wie du deine Partnerin beschreibst, braucht ihr jeder einen einzelnen Raum, weil ihr seid 2 totale Granaten in ganz unterschiedlicher Dynamik und Ausführung und das wäre wahnsinnig schade. Wir haben nur eine Stunde und lass es uns mal so machen, wie wir es jetzt schon angedacht haben. Und dann strahlte sie auch und das fände sie auch sehr gut.
Also. Ja, man sieht mich jetzt nicht, aber ich nick die ganze Zeit ganz doll, weil ich habe schon eine von den beiden wirklich lange interviewt und die andere eben die Hypnose-Therapeutin habe ich kurz kennengelernt. Und es ist genau, dein Gefühl ist genau richtig. Die brauchen beide eine Sendung, weil die sind sehr, sehr unterschiedlich und sehr spannend und stark. Und das ist.
Ja, tolle Frauen.
Ja.
Auch.
So. Ja, ja. Wirklich. Aber ganz kurz nur, um darauf zurückzukommen. Ich habe tatsächlich noch ansonsten, also das habe ich mir jetzt fest vorgenommen, die Seelenarchitektur. Sonst habe ich noch keine Hilfe im Sinne von Therapien, Coaching oder so. Weil aber da auch mein Beruf immer so ganz viel macht, weil ich ja so viele Therapeutinnen und Therapeuten und Coachinnen und Coaches und so interviewe, dass ich da jedes Mal was rausziehe und denke, ach, guck mal, wieder was gelernt, ist ja stark. Oder lustig ist auch manchmal, dass mich gerade irgendwas beschäftigt und dann ist in diesem Interview was genau mit meinem privaten 100%. Thema zu tun hat.
Ja,
und
aber das ist ja alles gar kein Zufall.
Ja.
Also das ist das morphogenetische Feld.
Sonst bin ich eben auch privat gerne so ein bisschen mit Astrologie und so, da hole ich mir auch immer so ein bisschen Kraft raus und wundert mich. Also ich finde es jetzt eben auch so spannend, was Uli bei euch erzählt hat mit dem Wandel. Und das spüren wir ja auch alle. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht.
Sehr gut, ich auch. Rekrutierst du deine Interviewgäste oder hast du in der Redaktion jemanden und die werden dir so vor die Nase gesetzt und dann freust du dich? Oder ist das wirklich,
das suchst du immer? Das ist auch ein ganz, ganz schöner Teil meiner Arbeit. Manchmal ist es hektisch, weil im Redaktionsbetrieb ist so in unserer Zeit wenig Zeit oft, aber grundsätzlich klappt das immer. Also auch da kann ich mich auf eine höhere Macht verlassen, wenn ich schon weiß, oh Gott, jetzt wird's so eng, jetzt muss ich so beeilen, du musst ja das Interview auch noch führen und es muss ja auch noch einpassen und. Mhm. Dann wirft mir jemanden vor die Füße. Sei es eben so ein Netzwerk aus Freundinnen, wo ich dann nochmal was frag oder dass ich was google oder dass ich ein Buch genau zu dem Thema finde und denk, boah, die Autorin ist es. Mhm. Oder bei Instagram oder. Also es gibt ja so viele Kanäle, um auf Menschen zu stoßen in unserer Zeit. Das ist ja nicht mehr schwer. Und gerade dieses Rumsuchen und hier nochmal und da nochmal und dann finde ich da schon jemanden, wo ich denke, okay, für die nächste Geschichte, das liebe ich.
Ja. Naja, also das ist lustig, also weil da habe ich gerade das Gefühl, da sitzt meine Schwester neben mir, weil ich auch so, ich liebe das so irgendwo, irgendwas zu lesen, manchmal muss ich es ja noch nicht mal lesen, sondern, also du hast jetzt schön benannt, mir fällt was vor die Füße. Mhm. Auch wenn ich sie jetzt nochmal nenne, Adrienne habe ich ja gefunden in der Deutschen Bank in Blankenese.
Ja.
Auf diesen Tischen da vorne, wo die Geldautomaten sind, beziehungsweise diese anderen Dinger. Und da liegt original nie etwas. Wirklich nie. Ist super aufgeräumt. Aber an dem Tag, an dem ich da war, lag so ein Flyer von ihr und einer Kollegin von einem Projekt, was nie stattgefunden hat.
Ja, ich kenne die Geschichte ein bisschen.
Aber
ja,
zu schön. Also ich liebe das, dieses wo finde ich was. Also zum Beispiel Stefanie Adam, die finde ich auch so irrsinnig gut. Die habe ich aus der Guido Maria Kretschmer Zeitung. Die hätte ich original nie gekauft. Aber ich fuhr nach Salzburg mit meiner Freundin. Die hat die gekauft und reichte mir das nur rüber und sagte, Cisa, die ist was für dich, so, für euch. Ich so, ha, genau. Totaler Volltreffer. Ja. Also das ist so schön, so diese...
Das ist Magie, finde ich.
Ja, genau.
Wobei auch wieder, um es ein bisschen profaner zu sagen, das Leben. Also man muss sich einfach nur öffnen.
Ja, so. Aber einfach nur öffnen ist, glaube ich, auch nicht für jeden so leicht, sondern das fühlt sich auch an, dass du tatsächlich, oder nicht tatsächlich, dass du auch an der richtigen Stelle bist. Mit dem, was du kannst oder wo deine Leidenschaft ist. Und dann kommst du ja ohne viel zu tun, also schon durchs Machen und Aufwachen, Aufstehen und Gehen, kommst du ja in deinen Flow so automatisch rein.
Mhm. Mir vor ganz vielen Jahren habe ich mein Engel-Reading gemacht. Ah. So. Das war super spannend. Und da kam unter anderem die Botschaft bei mir an, also ich hatte damals so viel Sorgen und dies und das und so. Und dann so nach dem Motto, also sorge dich nicht, also geh einfach durchs Leben und achte auf die Zeichen. Ha. Und klar, wenn wir durchs Leben hetzen, was wir natürlich oft in unserem Alltag tun, dann bleibt das ein bisschen auf der Strecke. Aber wenn man sich dann wieder ermahnt, so jetzt atme mal durch, geh mal langsamer, guck doch mal links und rechts, dann finde ich, ist das Leben voller Zeichen oder Antworten auf Fragen oder so. Das finde ich ganz toll. Und zu deinem Satz, du bist da, das fühlt sich für dich so an, dass ich da ganz richtig bin, da wo ich bin. Das glaube ich auch, je älter ich werde. Ich würde mich auch nie entscheiden wollen zwischen Journalismus oder Frauen Fragen zu stellen, nenne ich es mal, und deren Geschichten sichtbar zu machen und Roman schreiben. Ich möchte also jetzt zumindest momentan auf jeden Fall immer beides machen. Ich höre dann oft von Frauen, die ich interviewt habe, sei es eben also Expertinnen im Sinne von Therapeutinnen zum Beispiel oder Psychologinnen oder ganz normale in Anführungszeichen Frauen, die mir eben ihre Geschichte erzählen, weil ich gerade zum Beispiel etwas zum Sinn des Lebens mache und möchte nun mit dieser Frau über ihren Sinn sprechen, dann höre ich ganz oft, deine Fragen sind so tief. Ach, und dann sagt ein Mindfuck in mir, sagt immer gleich, ach Quatsch, das sagen die bestimmt jeder, die sie und so. Ach. Also so. Und inzwischen denke ich aber, vielleicht haben sie recht. Vielleicht fragst du wirklich tiefer oder anders als viele, viele andere Kolleginnen. Ja, vielleicht, weil du so viel auch davon fühlen kannst und fühlen. Ich muss Dinge wirklich, wirklich verstehen, damit ich sie aufschreiben kann.
Ja, musst du sie nicht vielleicht fühlen?
Ja, vielleicht. Also so ich ja.
Fühl ich mal kurz deinem Hirn ein bisschen Pause gönnen.
Ja, also es muss sich zumindest, ja, vielleicht ist es viel mehr das Fühlen, du hast recht.
Also würde ich jetzt mal.
Also ich muss das irgendwie, irgendwas in mir muss sagen, ach so meint sie das.
Mhm.
Damit ich das wirklich auch dann so wiedergeben kann, wie es diese Geschichte verdient hat sozusagen.
Mhm. Oder die Person.
Und die Person natürlich, ihre Geschichte.
Also weil,
ja, genau.
Das klingt jetzt alles sehr, als dass da eben eine Menge Gefühl drin ist und dass du das im Laufe deines Lebens gelernt hast, dem Gefühl mehr zu folgen. Also und das zu verbinden mit dem, was dir vielleicht ursprünglich eher dein Kopf, der ist ja in der Regel sehr zuverlässig und da können wir uns ja auch hinretten, immer gut.
Ja, ja, und ich bin Aszendent Löwe, also da ist auch viel, also da ist auch nicht nur das fließende Wasser sozusagen, da ist auch was mich überhaupt nicht bremst, im Gegenteil, ich empfinde es als Bereicherung, aber dieses sich seinem Gefühl zu vertrauen, ist was, wo ich immer weiter reingehe, je älter ich werde und immer weiter reingehen will, weil ich einfach lerne, dass das richtig ist, dass das gut ist und dass mich das an Ziele bringt. Klingt so blöd, ich will ja gar nicht irgendwo ankommen, aber doch, also schon.
Naja,
doch, also Antworten und so schon. Also dieses Ding mit Intuition und so, auch da kann ich nur allen sagen, mach das, hört dahin. Da sitzt die Wahrheit. Also,
aber ist das Löwe spezifisch?
Nee, das finde ich
eher Fische.
Das, was
du Fische. Davor beschrieben hast, das ist Fische. Fische.
Man sagt ja, dass in der zweiten Lebenshälfte der Aszendent viel lauter wird.
Mhm.
Und das empfinde ich eben nicht so. Also ich glaube, der Löwe hilft mir ganz gut, meine Ziele auch zu erreichen. Also auch im Sinne von Disziplin. Wenn ich sage, ich mache on top zu meinem Fulltime-Job und der Familie noch einen Roman, glaube ich, dass mein Löwe-Anteil da möglicherweise hilft, dass ich das auch wirklich durchziehe, weiß ich nicht so genau, stelle ich mir so vor. Und der Fisch ist jetzt auf jeden Fall dabei, aufs Gefühl zu hören und zu spüren, dass das richtig ist.
Herrlich.
So, glaube ich.
Wie viel davon ist denn in deinen Romanen?
Also meine Romane sind erstmal beide auch ganz bewusst sogenannte Frauenromane, die fallen in der Verlagsbranche, im Buchhandel, so unter dem Stichwort Wohlfühlromane.
Sag nochmal, wie die heißen?
Der erste heißt Der kleine Gasthof an der Schlei, der zweite Ein Sommer an der Schlei. Ich komme übrigens von der Schlei.
Ach nee, okay.
Und liebe das da sehr, bin da auch viel und schreibe da auch sehr gerne. Beide Romane, aber der zweite noch viel mehr. Also meine Lektorin sagt immer, gute Unterhaltung mit Tiefgang.
Okay, ja.
Also beim zweiten geht es sehr, sehr ums Loslassen. Da ist eine Frau in meinem Alter und da passieren eben Dinge, die Frauen in unserem Alter passieren. Mhm. Kinder werden groß, Eltern sterben, Männer gehen.
Ehe ist schwierig.
So. Mhm. Und also ich glaube schon, oder ich weiß, dass ich da schon ganz viel einfließen lasse, und das muss ich auch, weil Wohlfühlroman hin oder her, das klingt manchmal auch so abwertend, das ist es, also finde ich so manchmal so, ach, du machst Wohlfühlromane, ja, das wollte ich auch schon immer mal oder so. Also ist ja, also ich muss aber trotzdem mir selber ja treu bleiben.
Mhm.
Also ich kann ja nicht, ich bin ja keine Auftragsschreiberin, so du musst jetzt was zu dem und dem Thema schreiben oder so, ich mache das ja das, was in mir ist, und das ist oft gepaart, also Humor gepaart mit so ein bisschen Lebensweisheiten oder so. Und es gibt auch immer bei mir, weil ich das sehr, sehr gerne mag, jetzt zumindest in den ersten beiden Romanen, eine alte, weise Frau, die die Dinger dann so raushaut. Aber alle lernen was voneinander in meinen Romanen immer. Mhm. Alle lernen was voneinander und sind natürlich am Ende ein bisschen klüger und fröhlicher.
Reifer auch?
Und reifer als zu Beginn der Handlung, ja.
Und gibt es denn die alte, weise Frau in deinem Leben? Also außer der Anteil in dir selbst? Also hattest du die
Also ich bin ja mit meiner Großmutter aufgewachsen, ja. die ja auch bei uns gestorben ist oder die meine Mutter dann eben bis zum Tod auch gepflegt hat. Mit uns war das auch nicht nur leicht, das war auch eine, also wie viele Frauen in dieser Generation, eine sehr harte Frau, die mich gerne mal unterm Tisch gekniffen hat, wenn ich zu laut gelacht habe. Also wie gesagt, mit der bin ich auch, habe ich mich auch sehr gerieben. Heute denke ich aber eben auch, dass diese Reibung auch wieder für was gut war, nämlich für all das, was ich nicht will und wie ich nicht, was ich also diese Anteile in mir, die ich natürlich rauslassen muss. Also ich möchte laut lachen und ich möchte mich zeigen dürfen. Aber das ist, also das kann ich jetzt ja auch so sagen, das ist zum Beispiel was, womit ich zur Hypnose gehen möchte, weil das trotzdem immer noch ganz, ganz tief sitzt.
Ganz sicher.
Und mich bremst, so, was denken die Leute, kann ich sagen, dass ich in den und den Dingen gut bin, man ist ja, man lobt sich ja nicht selber, also so viele Dinge sitzen noch so tief, und die möchte ich gern loslassen, lernen loszulassen. Also, und trotzdem jetzt auch rückblickend, also ich hatte auch wirklich schöne Momente mit dieser Großmutter, und jetzt auch so rückblickend, und auch ich selber Mutter jetzt seit 15 Jahren, hat sie mir aber auch viele Weisheiten mitgegeben, wo ich jetzt so oft an sie denke.
Ja, was denn so?
Also zum Beispiel hat sie immer, das gibt's jetzt lustigerweise auch ein Buch, das so heißt, Du wirst noch an mich denken.
Heißt, oh ja, die möchte ich auch so gerne einladen. Ja, oh, die finde ich so irre.
Die, genau.
Dorothee.
Röhring hat über ihr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter geschrieben.
Unfassbar spannend.
Ganz sicher ein super spannender Gesprächsgast und ein super spannendes Thema, weil wir es alle kennen. Also und da
das also ist oder wenn wir es nicht kennen, je nachdem wie alt wir sind, kennt es aber unsere Mutter.
Ja.
Also es ist einfach ein ganz klassisches deutsches Phänomen.
Ja, genau. Genau. Also das hat zum Beispiel hat sie oft gesagt, du wirst noch an mich denken und es stimmt. Ne? Also das schon mal.
Und war das an schönen Stellen oder war das eher so, wo sie dich gekniffen hat und du nachher sagtest, boah, scheiße, sie hat recht?
Nee, nicht beim Kneifen, aber wenn ich irgendwie widersprochen habe, wenn ich gesagt habe, wieso, nein, man kann das auch anders machen oder ich habe jetzt leider überhaupt kein Beispiel präsent, dann hat sie gesagt, ach, warte mal, du wirst noch an mich denken, dass man es doch so macht wie ich oder so. Mhm. Wenn ich jetzt ein Beispiel wüsste, wäre das natürlich schön, aber vielleicht auch irgendwas mit Kindererziehung oder so. Mhm. Aber da fällt mir jetzt leider gerade überhaupt nichts ein.
Das ist egal.
Aber sie hat mir auf jeden Fall beigebracht, dass das Leben nicht immer nur leicht sein muss, damit es trotzdem schön ist. So, so, und das ist ein Schatz auf jeden Fall. Weil, und das muss ich wirklich auch meinen Eltern und meiner Großmutter zugute halten. Also sie war Kriegswitwe, deshalb gab es keinen Großvater in dem Fall. Trotz aller Schwierigkeiten haben die mich mit einem wahnsinnigen Schatz ausgestattet, nämlich mit einem mega Grundvertrauen so. Ah, also am Ende wusste ich immer, irgendwie wird alles gut, irgendwann wird alles gut. Das ist jetzt vielleicht nicht leicht, aber das wird schon so. Und das ist echt ein Schatz. Da kann ich auch gar nicht sagen, wie sie das gemacht haben. Vielleicht allein schon dadurch, wenn ich das auch so bei Freunden sehe, dass meine Eltern, dass ich bin kein Trennungskind, es war so weit bei uns, so weit. Also wir alle haben ja ihre Leichen im Keller, aber so weit war es heil und so. Vielleicht reicht das manchmal schon, um da irgendwie was Gutes zu sehen. Das heißt nicht, dass man sich nicht trennen darf, um Gottes Willen. Ne? Versteht mich nicht falsch, aber so, das ist auf jeden Fall da ein wahnsinniges Grundvertrauen. Dafür bin ich echt dankbar.
Wundervoll.
Und das probiere ich natürlich auch meinen Kindern weiterzugeben, total. Also, weil ich das so, so wichtig finde.
Und das steht auch in deinen Büchern. Also da hast du Personen erfunden, die ja irgendwas transportieren, was dir total wichtig ist.
Ja.
Also bist du dir dessen immer so bewusst oder wie geht so ein Prozess? Lässt du das einfach laufen und hast du irgendwann so eine Storyline oder so einen roten Faden oder das, was hinten rauskommen soll oder was vorne steht?
Also ich mache eine Planung. Es gibt, glaube ich, wenige Autorinnen, die keine Planung machen. Ich glaube, wie heißt dieser ganz bekannte Krimi-Autor? Habe ich vergessen, so ein Amerikaner, mega wurscht. Der schreibt, glaube ich, nur drauf los, aber das kann er sich auch leisten. ich mache eine Planung, das heißt, ich mache ein Exposé. Gerne weiß ich am Anfang schon den letzten Satz. Das heißt, ich weiß sozusagen die Lehre, worauf die Lehre nicht mit EE, sondern ne, also worauf es... Worauf sie, oder fast den letzten Satz zumindest, so die letzte, die letzte Kurve, die dann nochmal eine Erkenntnis bringt, die weiß ich meistens relativ früh. Genau, also ich plane. Und das heißt aber nicht, dass jede Seite oder jede Zeile mir leicht fällt. Manchmal ist es trotzdem eben ganz, ganz mühsam. Dann heißt es irgendwie sitzen zu bleiben, dann brauche ich Disziplin.
Und das ist sitzen bleiben?
Ja, sitzen bleiben und weitermachen. Auch wenn einfach die Sätze scheiße sind.
Egal. Und auch wenn du da stundenlang sitzt und es kommt nichts raus, wie machst du das?
Also ich habe ja selten die Zeit, wirklich stundenlang zu sitzen. Das kommt schon mal hinzu.
Ach so.
Ich mache das morgens vor der Arbeit oder abends oder am Wochenende. Und dann nehme ich mir schon, also morgens vor der Arbeit ist das Zeitfenster eh begrenzt. Aber wenn ich es jetzt zum Beispiel im Urlaub oder am Wochenende mache und ich habe theoretisch mehr Zeit, dann nehme ich mir schon ein Zeitfenster, sage ich mal, damit ich überhaupt anfange, damit es überschaulich bleibt, sage ich mal, okay, ich nehme mir für heute mal 2 Stunden. Und wenn davon schon mal 1 Stunde mühselig ist und sich schwer anfühlt, mache ich aber trotzdem weiter.
Also und das heißt, dann sitzt du da und dann passiert nichts? Oder schreibst du irgendwie drauf los?
Ja, oder ich schreibe dann und denkst, das verwirfst du eh gleich, aber egal, füll mal, das ist ja ein besseres Gefühl von von der halbvollen Seite zu sitzen als von einer ganz leeren oder zumindest das Kapitel anzufangen als eben nicht. Also dieses so und was ich einfach gelernt habe, ist, wenn ich meine Figuren sehr ernst nehme und ich würde sogar so weit gehen, ich muss meine Figuren auch blöde möglicherweise wirklich lieben, sie ernst nehmen, sie wertschätzen. Wir wollen ja alle Wertschätzung, ob im Job oder so, also überall. Und ich muss meine Figuren auch wertschätzen.
Ja.
Und dann passiert ganz oft so auch in schwierigen Momenten, dass dann auf einmal so ein Moment da ist, da öffnen sie sich. Und dann komme ich in einen Flow. Und das ist das, was ganz viele Autoren und auch ich als magisch beschreibe. Dann bist du, also das ist dieser Flow, dass es leicht wird.
Aber da müssen wir kurz dazwischen. Ja. Also es gibt diesen Moment, da öffnen die sich.
Ja, weil
beschreib das
Figuren
mal.
Haben ja auch ein Eigenleben. Also ich kenne natürlich meine Figuren, schließlich kreiere ich die zu Beginn der Handlung. Bevor ich anfange, weiß ich, wer ist und kenne ihre Geschichte, kenne ihren Background. Interviewe sie oft vorher so für mich, um sie wirklich kennenzulernen.
Das ist ja klassische Aufstellungsarbeit, ne?
Lustig, ne? Mhm. Ich verstehe nicht so viel von, das hat mir schon mal jemand gesagt.
Da musst du nichts von verstehen, das machst du jetzt einfach.
Okay, ja, so.
Ja, weil du stellst dir eine Figur vor und das finde ich jetzt richtig zauberhaft, die interviewst du.
Ja, weil das lernst du, wenn du lernst, Romane zu schreiben oder zu plotten, dann sagt dir eigentlich jeder, du musst deine Figuren kennen. Mhm. Und da habe ich immer gedacht, was meinen die denn damit? Wie soll ich denn meine Figuren kennen? Klar kenne ich die. Sie heißt so und sie heißt so.
Ja.
Und sie ist so alt und hat die Krise und dann so. Aber die meinen eben wirklich kennen. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, so okay, was hast du gelernt, Interviews zu führen, Fragen zu stellen? Du bist neugierig, also los. Und dann näher ich mich meinen Figuren durch Fragen wirklich. Also klar, wer bist du? Und dann irgendwann wird's tiefer. Und auch diese Fragen müssen mir für meine Handlung gar nicht nützen oder so. Aber dadurch lerne ich diese Figur wirklich kennen. Mit Schwächen,
die lernen
mit
dich
Schatten,
auch kennen.
Mit, weißt du, so alles, was die haben auch was zu verheimlichen. Und die lernen mich kennen. Und die lernen mich kennen, dass ich es nicht böse meine. Genau, und dann kommen so Momente, da, also das nennt, sage ich immer so, dann rutsche ich immer so ins Passiv. Dann schreibe ich nicht, dann werde ich geschrieben. Oder es klingt total spooky,
weiß. Finde ich super,
so.
Kann ich mir total vorstellen.
Dann werde ich geschrieben. Die Figuren, wie gesagt, die öffnen sich, zeigen sich und bestimmen die Handlung. Dann ist es mir wirklich schon passiert, und das werden ja auch ganz viele andere Romanautorinnen bestätigen, die diese Punkte alle kennen, die weitermachen, glaube ich, kennen alle diese Punkte. Sonst wirft man die Flinte, glaube ich, früher ins Korn.
Das ist wie so dieser
Flow.
Wie so ein Kanal. Genau. Das kommt tatsächlich von oben.
Ja, voll.
Das ist
und das
so ein
spürt
Trichter.
Man auch. Das ist ein ganz tolles Gefühl.
Ja, ich weiß. Ja. Also meine Lehrerin, Patricia White Buffalo, habe ich schon 10-mal genannt, die nannte das The Divine Google.
Ja.
So, dass du nicht mehr denkst. Und eigentlich ist es nicht mehr ein Bewusstsein, sondern es ist ein ganz unbewusstes Tun, weil es fließt durch dich hindurch.
Ja, und je mehr du versuchst, das wieder zu steuern, sozusagen wieder das Ruder in die Hand zu nehmen, ich bin doch die Autorin, dann wird es wieder blöd. Also du musst dann wirklich den Kanal offen lassen sozusagen und es ausnutzen, weil das ist ja nicht immer der Fall. Das ist ja auch durchaus so schwieriger manchmal. Und dann kommen eben trotzdem Sätze aufs Papier, auch wenn es schwieriger ist. Und aber wenn du eben diesen Kanal offen hast, dann haben diese Figuren wirklich ein Eigenleben und dann passieren manchmal auch Abzweigungen in der Geschichte, die du gar nicht geplant hast, die aber gut sind.
Total toll. Also ich bin völlig fasziniert. Würde da jetzt gerne noch 2 Stunden drüber reden, weil ich das zum ersten Mal jetzt so von dir in dem Fall höre, wie das geht auf einer unbewussten Ebene. Mhm. Also was für innere Schritte da eben unbewusst passieren und dass dann die Geschichte dich erzählt so oder durch dich durchfließt. Ja, genau. Du bist ja im wahrsten Sinne nur das ein Medium.
Genau.
Also kannst jetzt auch auf deine Karte schauen, bist auch ein Medium.
Ja, genau.
Total abgefahren.
Ja, ist es jetzt nämlich, jetzt möchte ich nämlich, das habe ich jetzt im Urlaub auch gemerkt, ich möchte wieder mich an einen Roman machen, wobei ich beim letzten gesagt habe, nie wieder. Es ist so viel, so ein, ja, also es kostet einfach Zeit. Kann man nicht so ganz nebenbei machen. Aber ich möchte jetzt so gern, ich habe auch so eine tolle Lektorin beim Rowohlt Verlag, mit der ich so gern zusammenarbeite, so eine tolle Frau einfach, und mit uns matcht das so gut. Und jetzt möchte ich mich wieder in diesen Prozess des Plottens begeben, möchte mal gucken, ob Figuren zu mir kommen oder so, was da so in den nächsten Wochen passiert, bin ich gespannt. Ich bin auf jeden Fall offen, Figuren, wisst ihr Bescheid.
Sehr gut, ja. Und was du eben jetzt auch nochmal gesagt hast, es darf oder muss geheimnisvoll sein. Und das hatte ich mir jetzt auch rausgeschrieben, dass es in deinen Romanen, also um das, was du schon genannt hast, geht und eben auch um Geheimnisse und um verpasste Chancen.
Ja.
Und das wird ja auch was mit dir zu tun haben.
Oh, das ist eine gute Frage.
Ja.
Also ehrlicherweise, glaube ich, ist das eher so ein Stück Dramaturgie, die ich finde, die eine Geschichte braucht. Also verpasste Chancen ist eben einfach, dass ich finde, wenn wir einen Traum haben, dürfen wir die Chance nicht verpassen.
Aha, okay.
Deshalb habe ich auch mit Mitte 40 dann den ersten Roman endlich mal angefangen. Das ist eigentlich, das ist auch unbedingt meine Message. Also wenn ihr was habt, wovon ihr träumt, vergesst nicht, den Traum auch zu leben. Also es heißt nicht, dass man sich Stress machen muss und jeder Traum muss verwirklicht werden, um Gottes Willen. Aber wenn da was ist, was einen nicht loslässt, dann hat das seinen Sinn. Und dann raus aus der Komfortzone und machen.
Mhm.
Und ich finde, also der erste Schritt, das wissen wir ja alle, wenn wir mal uns vorgenommen haben, irgendwas anzufangen, zu joggen, zu meditieren, zu schreiben, was auch immer, Klavier zu spielen, irgendwas, wo wir wissen, das tut uns gut, ist der erste Schritt ja trotzdem oft der schwerste, weil man seinen Arsch hochkriegen muss. Also versprecht euch, den ersten Schritt zu machen, und dann schließt ein Pakt mit euch, auch den zweiten und den dritten Schritt zu machen. Ja, weil dann irgendwann passiert was, garantiert.
Sehr cool. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, bevor wir
schon
räuchern. Ja.
Gott.
Naja, es geht immer schnell.
Das ist ja Wahnsinn.
Also wenn du deinen Kanal nach oben so wundervoll öffnen kannst, dann wie kriegst du deine Erdung zurück? Machst du das überhaupt bewusst oder gehst du dann vom Schreibtisch weg und wäschst erstmal eine Waschmaschine?
Ja,
oder,
also das mache ich wirklich.
Was ja auch
bewusst
für Erdung sorgt.
Ja, absolut. Das finde ich auch immer überhaupt. Also ich bin sehr, sehr dankbar über meine Putzfrau, die ich noch nicht lange habe. Aber überhaupt so Haushaltsgedöns, sorgt für Erdung und kann auch die Kreativität, finde ich, mal anschubsen. Wenn gar nichts mehr geht, dann eben genau Waschmaschine machen oder nochmal ums Waschbecken wischen. So Wasserflecken wegmachen, finde ich sehr befriedigend.
Ach, witzig.
Nee, ich mache das tatsächlich, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, ob ich da bewusst irgendwas machen müsste oder so. Noch nie. Das passiert automatisch, allein ja durch das Leben, durch die Kinder, durch den Haushalt, durch so weitermachen.
Hast irgendwie einen normalen.
Ja, interessante Frage.
Ja, finde ich.
Ist das, darf ich mal fragen, ist das bei dir so, dass du dich richtig bewusst zurückholen musst?
Also muss nicht, aber ich mache mir schon auch Gedanken, weil ich das auch merke, wenn ich meine Füße nicht mehr fühle. Dann
wirklich
weiß ich schon.
Nicht mehr fühle, körperlich?
Also ist jetzt nicht so schlimm, ich kann die immer noch, ich weiß immer noch, wo die sind. Aber ich kenne dieses Gefühl gut, weil ich da eben sehr, sehr schnell in diesen ganzen oberen Chakren bin. Also so schnell kann ich manchmal gar nicht gucken, wie ich da bin. Und dann ist für mich ist eins meiner großen Lebensthemen, mit beiden Füßen auf dem Boden zu sein. So, weil das.
Du bist Luft, ne?
Ich bin nur Luft, also ja, ich bin Zwilling. Ja. Und habe zum Glück als Aszendent den Löwen.
Ah ja, so. Sieht man ja auch.
Ja, genau.
Schön.
Habe ich auch schon mal gehört.
Ja,
genau.
Ja, klar.
Also deswegen ist das immer wieder meine Übung, weil ich mich ja für diese Erde entschieden habe.
Ja.
Und ich da ganz schnell rausspringen kann. Das was auch toll ist.
Ja.
Und ich mache das schon häufig bewusst, ja.
Okay.
So, aber ich habe eben da auch meine ganzen Tools und weiß sofort, was ich tun muss.
Was ist denn ein Tool?
Ein Tool ist zum Beispiel rauszugehen.
Ja.
Also ich gehe mit dem Hund raus, tatsächlich wirklich Erde fühlen oder ich gehe in den Garten. Ich kann mich aber auch hinsetzen nur und doof gucken. Das mag ich auch gerne. Also ich liebe es, mein Vogelhaus anzuschauen. Dafür brauche ich gar nichts weiter, außer nur sitzen und irgendwie den Vögeln zuschauen. Oder was du auch sagst, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich liebe es auch, Wäsche aufzuhängen, zusammenzulegen. Also es erdet mich total, sortiert mich. Mhm. Ich bügel auch ganz gerne. Und also habe ich ganz viele Sachen. Meditieren auch, aber erstmal muss ich ins Tun ein bisschen kommen. Mhm. Also dieses all mein Körper an den ganzen anderen Stellen fühlen, außer an den oberen Kanälen. Oder irgendwie duschen oder Sport oder Sauna oder also gibt ganz viel.
Gut, ja.
Sehr schön.
Ja.
So, liebe Inken, wir sind
Gott,
jetzt schon ein bisschen
schnell
drüber.
Das ging jetzt 10 Minuten.
Ja. Ja, wir hätten auch noch ein bisschen was zu besprechen. Also, und ich zündel hier schon ein bisschen. Was möchtest du befeuern?
Ich würde gerne sozusagen einen Wunsch an alle aus dieser tollen Community rausschicken. Ein paar durfte ich ja kennenlernen hier kürzlich und ich komme bestimmt auch wieder zum nächsten Get-Together.
Ja, wie schön.
Und ich wünsche euch allen öfter mal einen Mutanfall. Einen Mutanfall, eben über euren Schatten zu springen, euch was zu trauen. Wie gesagt, alle Frauen, die irgendwie vermeintlich von außen betrachtet so toll ihre Träume leben oder so ein tolles Leben leben, haben auch alle erstmal Angst. Aber hinter der Angst kommt dann was, also traut euch.
Sehr schön.